In der heutigen Folge geht es um Trauma, ADHS und Autismus. Was genau haben die eigentlich gemeinsam? Wo sind die Unterschiede? Und wie kann ich jetzt damit umgehen, wenn ich eine Verdachtsdiagnose für mich habe? Hallo und herzlich willkommen hier im Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Ich bin Malgürne, Traumatherapeutin und darf dich durch die heutige Podcast-Folge leiten. Der Podcast wird dir von Survivor Queen, der gemeinnützigen Organisation, präsentiert. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns, wenn du uns eine Spende dalässt. Das kannst du einfach bei uns auf der Webseite tun, survivorqueens.de. Da findest du einen Spendenbutton und kannst uns eine Einmalspende oder auch eine monatliche Spende dalassen. Und so ermöglichst du uns, dass wir diese Arbeit weiterhin tun können und den Podcast auf allen Podcast-Plattformen ohne Paywall kostenlos für alle zur Verfügung stellen können. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. In der heutigen Folge mag ich mit dir, mit euch, ja, ich sag mal, einen Überblick schaffen über diese drei großen Diagnosen, ja, die PTBS, die posttraumatische Belastungsstörung, ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und ASS, Autismus-Spektrumsstörung. Und einfach schon mal direkt zum Erwartungsmanagement. Es wird heute eine Überblicksfolge sein. Ich habe einfach sehr viele Fragen in den letzten Monaten bekommen zu diesen drei, ja, Diagnosebildern und wie die zusammenhängen, wie sie sich unterscheiden. Soll ich eine Diagnose machen, soll ich keine machen? Was bringt mir das, was bringt mir das nicht? Und deswegen möchte ich euch heute einfach einmal einen Überblick geben, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie die Krankheitsbilder oder die Diagnosen aussehen und was ihr damit tun könnt, wenn ihr einen Verdacht habt. Ich habe auch zwei Quellen. Ich überlege gerade, ob ich erzähle es euch am Ende der Folge, wo ihr nochmal tiefer einsteigen könnt, wenn ihr das möchtet, und auch ein paar Buchempfehlungen. Ne? Also es geht heute nicht um eine ausführliche Diagnose, es geht nicht um Schubladendenken, um Selbstverurteilung, sondern darum, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was die Diagnosen bedeuten, was sie gemeinsam haben, wie sie sich unterscheiden und dass ihr euch vielleicht auch ein Stückchen selbst besser verstehen könnt. Lasst mich mal starten mit einer Frage, die groß im Raum steht und die auch schon einige Magazine getitelt haben. Ja? Ist das alles nur eine Modeerscheinung? Ne? Plötzlich haben alle ADHS, plötzlich haben alle Autismus. Die Antwort darauf ist relativ einfach. Nein, es ist keine Modeerscheinung. Was wir aber wahrnehmen, dass mehr Menschen diagnostiziert werden, ja, da sprechen wir von höheren Identifikationsdaten bzw. Raten. Warum ist das so? Weil auf der einen Seite mehr Forschung passiert, ja, also der Großteil der Diagnosekriterien für ADHS und auch für Autismus waren sehr lange für männliche PatientInnen definiert. Ne? Teilweise waren die Forschungen an rein männlichen Patienten, ja, männlich wirklich. Beispielsweise früher Asperger-Autismus wurde nach einem Forscher, dem Asperger, dem Herrn Asperger benannt, der an Jungen, nur an Jungen geforscht hat. Ich mache jetzt nicht das Fass auf, dass Herr Asperger in der NS-Zeit gearbeitet hat und einige Grundannahmen sowieso sehr fraglich waren, die er gemacht hat. Ich möchte es nur gerade am Rande erwähnen. Das heißt, wenn ihr da mal drüber stolpert oder jetzt merkt, oh, da möchte ich mehr zu lesen, genau, geht da gerne selber in die Recherche. Das ist ein weiteres Fass, fast ein bodenloses Fass, das ich jetzt hier stehen lassen werde mit dem Hinweis, wir sagen heute nicht mehr Asperger-Autismus, wir sagen Autismus-Spektrum-Störung, denn Asperger-Autismus wird im neuen Diagnosemanual, dem ICD-11, so auch nicht mehr verwendet. Also wer noch sagt, ich habe Asperger oder ich habe Asperger-Autismus oder eine Diagnose dementsprechend bekommen hat, hat sie noch nach dem alten Manual, dem ICD-10, bekommen. Das einmal kurz am Rande. Das heißt, es gibt mehr Forschung zu dem Erleben von Frauen und Mädchen. Wie ging es Ihnen eigentlich in Ihrer Kindheit und Jugend? Wie erleben Sie heute als erwachsene Frauen, die auch eine andere Sozialisation erlebt haben als Jungen? Ne? Brav sein, nicht auffallen, nicht so laut sein, auf andere hören. Wie erleben Sie Ihre Diagnose? Wo sind Ihre Einschränkungen? Das heißt, anhand der Forschung, anhand des Sprechens mit Betroffenen sind auch die Diagnosekriterien breiter geworden. Ja, vom Wechsel ICD-10 zu ICD-11 ist nochmal mehr Verständnis eingeflossen für Frauen und Mädchen, aber auch grundsätzlich für Menschen, die nicht dem kompletten Klischee entsprechen. Und man muss auch sagen, früher wurden primär Menschen diagnostiziert, die sehr stark aufgefallen sind. Das heißt, nur Menschen, die wirklich, ich sag mal, eine sehr starke Ausprägung haben und alle anderen, die irgendwie klargekommen sind in ihrem Leben aufgrund von, ich sag mal, besseren Startvoraussetzungen wie mehr Geld in der Familie, dass man schon als Kind in Therapie gehen konnte, mehr Zeit durch Erwachsene, die einen betreut haben, dass man dadurch soziale Fähigkeiten zum Beispiel länger, besser und stärker trainieren konnte, dass man dadurch weniger auffällig war. Also ihr könnt euch viele Gründe, glaube ich, vorstellen, warum Menschen nicht so dolle auffallen. Der Fachbegriff hier ist Coping-Strategien, Coping-Mechanismen auch. Ne? Also ich habe zwar trotzdem die Symptome und den Druck und den inneren, innere Schwierigkeiten, aber ich komme nach außen hin ganz gut damit klar. Ne? Ich habe Coping-Mechanismen, ich habe Fähigkeiten, ich habe Ressourcen, aber der Druck, die Schwierigkeiten sind dadurch nicht weg. Und wir haben natürlich auch das Thema Entstigmatisierung. Wie auch bei Trauma ist es auch bei ADHS und Autismus so, dass in den letzten Jahren einfach viel Aufklärungsarbeit besonders von Betroffenen gemacht wurde, die sich öffentlich gezeigt haben, die mittlerweile hunderttausende FollowerInnen teilweise auf Instagram und so weiter haben, die zeigen, hey, es ist in Ordnung, ADHS zu haben, es ist in Ordnung, Autismus zu haben. Wir sind nicht nur, weil wir Autismus haben, jetzt alle unemotionale Sheldon Coopers, sondern unser Leben ist ein bisschen anders und unser Brain funktioniert ein bisschen anders, aber wir sind ganz normale Menschen. Ne? Also das Stigma ist einfach die letzten Jahre gesunken, zumindest in bestimmten Blasen. Und dann kommt noch dazu, das möchte ich auch einfach nochmal ganz klar benennen, wir haben auch einfach eine große Gruppe an unterdiagnostizierten Menschen in den letzten zig Jahren gehabt. Ich habe schon einige davon genannt, Frauen und Mädchen waren sehr lange kaum repräsentiert. Also es sind sehr, sehr wenig Menschen, die Andersrum, wir merken jetzt gerade, wo mehr Diagnosen stattfinden und wo auch mehr Frauen und Mädchen vorstellig werden, dass die Zahlen sich gerade komplett verändern. Dass plötzlich die Ratio von Jungen und Mädchen bzw. Männern und Frauen sich gerade mehr Richtung, ist es immer noch kein 50-50, aber Richtung so ein Drittel, also 1:3 verschiebt, wo man vorher zum Beispiel, also gerade bei ADHS zum Beispiel, eher war bei 1:10 oder noch höhere Zahlen. Noch eine Anmerkung am Rande, um die Komplexität heute zu reduzieren. Ich könnte euch mit ganz vielen Zahlen und Studien und Statistiken beballern. Und ich weiß, dass einige von euch hier gerade mit den Hufen scharren und sagen, ja, bitte, bitte Zahlen. Ich werde aber bewusst heute hier so wenig Zahlen wie möglich nutzen. Auch mit dem Blick auf Traumasensibilität, mit dem Blick auf, wir wollen die essentiellen Informationen, also wir wollen die Krankheitsbilder bzw. die Diagnosen kennenlernen und verstehen, wie wir damit umgehen können. Wenn euch Zahlen, Statistiken interessieren, große Empfehlung. Es gibt ein Buch, Moment, jetzt muss ich gerade einmal den Titel suchen, dass ich euch den genauen Titel nenne. Das Buch heißt Autismus-Spektrum-Störungen im Erwachsenenalter. Das ist das eine, auf das ich mich hier heute viel beziehe. Das ist herausgegeben von Thebert van Elst. Hat eine komplett neue Auflage bekommen im November 2025, also wirklich hochaktuelle Literatur. Da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen und da geht es auch ganz viel um Differentialdiagnosen. Also da finden wir auch Sachen zu Autismus und ADHS. Das ist zum Beispiel ein Buch, was ich euch gerne ans Herz legen mag, um da sich weiter rein zu grinden. So, ich werde an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich noch ein paar Bücher empfehlen, aber trotzdem noch mal kurz. Wir werden mit möglichst wenig Zahlen heute arbeiten, um die Diagnosebilder kennenzulernen. So, also Frauen und Mädchen waren lange unterdiagnostiziert. Auch BIPOC, also im Prinzip alle Menschen, die nicht weiß sind. Auch hier wieder können wir uns vorstellen, Menschen mit Migrationshintergrund, dass es denen viel schwerer fällt, in Therapie zu gehen, egal ob aufgrund kultureller Themen oder einfach aufgrund von ArbeiterInnenklasse, von weniger Verständnis dafür, weniger Möglichkeiten, weniger Raum überhaupt für psychische Erkrankungen oder Diagnosen. Wir haben das Thema Hochfunktionalität und Masking, also Menschen, die zum Beispiel einen sehr hohen IQ haben oder gelernt haben zu funktionieren und nach außen so oder so zu sein, die sind auch lange unterdiagnostiziert gewesen, weil damals hieß es, wenn der Mensch funktioniert und in seinem Alltag irgendwie halbwegs klarkommt, ist es ja nicht so schlimm. Und das hat sich zum Glück etwas gewandelt in den letzten Jahren. So, ich trinke gerade einen Schluck. Also, lasst uns mal loslegen mit einmal einem kurzen Überblick über die drei Diagnosen. Ich starte mal mit ADHS. Bei ADHS haben wir im Kern so das Thema Aufmerksamkeit beziehungsweise eben das Fehlen der Aufmerksamkeit. Das ist das, was wir ja auch schon im Namen der Diagnose hören. Wir haben das Thema Impulsivität, also das ist ein Mangel an, ich sag mal, an Zurückhaltung, an okay, ich kontrolliere mich, ich halte mich zurück, es ist in Ordnung, wenn ich das erst später tue oder erst in ein paar Tagen bekomme. So, da ist oft so eine Impulskontrollstörung mit dabei, eine erhöhte Aktivierung im Sinne von innerlich oder auch äußerlich. Äußerlich wäre so hibbeln, dauerhaft in Bewegung sein, aber gerade bei Frauen und Mädchen hören wir zum Beispiel oft, dass es so eine innerliche Angetriebenheit und Aktivität ist, ne? So ein dauerhaftes Gedankenrasen, dauerhaftes, so ein innerer Motor, der einfach nicht aufhören mag. Und was wir viel auf Social Media sehen, ist, was sich auch leichter zeigen lässt in so Reels, ist zum Beispiel das Thema Zeitblindheit. Ne? Es ist kein Diagnosekriterium in dem Sinne, aber es fällt häufig auf, einfach aufgrund der Störung der sogenannten Exekutivfunktionen, also es fällt mir schwer, die Zeit im Blick zu behalten. Was bedeuten 5 Minuten? Ja, also selbst als Erwachsene Termine zu verpassen oder sich für jeden Termin des Tages einen Wecker zu stellen, um auf jeden Fall da zu sein, nicht zu spät zu kommen. Grundsätzlich Startschwierigkeiten, ne, so hochkommen, sich entscheiden, Dinge zu tun. Wir hören oft so das Wort prokrastinieren, ne, also dass ich Sachen immer wieder aufschiebe, obwohl ich weiß, dass ich sie tun muss. Eine dauerhafte Reizsuche, ne, so das Sensation Seeking. Ich brauche immer mehr Impuls, ich brauche immer mehr Dopamin. Und Probleme in der Emotionsregulation, ne, also so Probleme, meine Emotionen im Griff zu haben, ne? Irgendwie total überschwänglich und happy sein, im nächsten Moment aber auch unglaublich traurig und alles ist kacke und wegen einem kleinen Streit schon über Trennung und Scheidung und Dinge nachdenken. Ne? Also das einmal als so ein kleinen Abriss darüber, wie wir uns einen Menschen vorstellen können, der ADHS hat. Und auch hier wieder, bitte bedenkt nochmal, wir können über das Thema ADHS wahrscheinlich einen kompletten Podcast machen mit, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Folgen und haben es immer noch nicht in Gänze beschreiben und umschrieben können. Deswegen bitte, gerade wenn ihr selber ADHS oder auch ADS habt, also ohne die Hyperaktivität, ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass wir es heute wirklich an einigen Stellen einfach etwas an Komplexität reduzieren, um ein Gesamtbild schaffen zu können. Wir haben das Thema Autismus. Was haben wir da so im Kern? Wir haben das Thema, dass soziale Kommunikation schwierig sein kann oder schwierig ist. Und was man lange als Bild hatte, war ja, ich sag mal, so ein Sheldon Cooper, so ein Sean aus Good Doctor. Also Menschen, die wirklich, ja, ich sag mal, gar nicht wirklich sozial interagieren können, nicht empathisch sind und einfach sagen, was sie denken und ganz unverblümt. Aber das ist nur ein Teil dessen. Das ist wieder im Extrem. Auf der anderen Seite haben wir eben auch Menschen, die sich einfach sehr, sehr schwer damit tun, aber es gelernt haben, ne? Die so Sachen googeln wie, wie lange muss ich Augenkontakt halten, damit Menschen denken, das ist in Ordnung und ich kann wieder weggucken. Oder wo gucke ich hin, damit ein Mensch denkt, dass ich zwischen die Augen gucke. Und vielleicht müsst ihr gerade ein bisschen lachen, weil ihr es absurd findet oder euch ertappt fühlt. Ja, da sind wir beim Thema Masking und Coping. Ne? Also es gibt Menschen, die einfach gelernt haben, wenn ich mich so und so verhalte, falle ich nicht auf. Wenn ich mich so und so verhalte, bin ich in Anführungsstrichen normal. Wir haben außerdem noch das Thema strikte Routinen, ne, Routinen einzuhalten. Und wenn die nicht eingehalten werden, werde ich knatschig oder der ganze Tag ist im Arsch. Wir haben Spezialinteressen. Ne? Früher dachte man immer, oh, Inselbegabung, da muss jemand dann total krass, einen ganzen Taschenrechner im Kopf haben und integral rechnen können. Aber es geht nicht nur darum. Es geht auch darum, dass ich bestimmte Themen habe, die mich einfach total interessieren und wo ich alles zu weiß, ja, die aber vielleicht gar nicht so in Anführungsstrichen nützlich sind. Ja, Pinguine, Stricken. Also gerade wenn wir uns weibliche Spezialinteressen angucken, sind sie, ich sag mal, andersrum, wenn wir uns Spezialinteressen von Frauen und Mädchen angucken, sind es meistens Interessen, die sozial angemessen sind. Spezialinteresse Stricken beispielsweise würden die meisten Menschen wahrscheinlich nicht mal als Spezialinteresse erkennen, wenn sie nicht vom Fach sind, weil es ja was ganz Normales ist. Aber wenn man dann reinguckt, wie doll ein Mensch sich da vielleicht reingegrindet hat und total into the game ist und weiß, wie Wolle produziert wird und genau welcher Strang und kann dir ganz viel über die Wolle erzählen oder strickt die krassesten Norweger Socken, Pulli, Muster, Sachen. Also es ist spannend, da mal zu schauen, wie und wo habe ich Spezialinteressen eigentlich, die vielleicht nicht so ganz dem klassischen ich liebe Tabellen und Graphen und Autos und Trecker und so ist. Spezialinteressen. Und dann haben wir noch das Thema sensorische Besonderheiten, ne, dass die Sinne einfach anders funktionieren, dass die oft viel stärker ausgeprägt sind. Menschen, die sagen, boah, ich habe Fledermausohren, ne? Also ich höre jedes kleine Geräusch und deswegen ist das so anstrengend. Und da haben wir einen anderen Punkt, nämlich den Reizfilter, dass der bei Menschen mit Autismus oft ganz anders funktioniert, beziehungsweise oft geringer, ne? So eine sogenannte Reizfilterschwäche, die haben wir auch bei ADHS. Ja, wo die Sinne, also wo die Reize gefühlt die Sinne überfluten und irgendwann ist es zu viel. Und dann sehen wir einen autistischen Burnout, Meltdown, Shutdown, na, wo alles bumm plötzlich runterfährt und ich einfach gar nicht mehr kann. Bei Autismus ist mir noch kurz wichtig zu sagen, auch hier, ich sage meistens Autismus und meine damit Autismus-Spektrum-Störung. Also es ist im ICD-11 ist es mittlerweile als Spektrum definiert. Da haben wir ganz, ganz viele unterschiedliche Ausprägungen von Autismus drin. Wenn wir hier heute im Podcast über Autismus sprechen, auf dem Spektrum, meine ich meistens den sogenannten hochfunktionalen Autismus. Hochfunktional können wir uns auch wieder drüber streiten, weil wer definiert, was funktional ist, wer wann funktioniert, wie, wo, was. Auch das lasse ich gerade an der Seite stehen. Warum sage ich das? Weil es noch, wenn wir uns das Diagnosemanual angucken, es noch ganz andere Autismusstörungen gibt, die die meisten Menschen, wenn sie damit nicht ja, konfrontiert sind oder das aus ihrem Umfeld kennen, das gar nicht im Blick haben, denn es gibt auch auf der anderen Seite, klar, wenn es den hochfunktionalen Autismus gibt, gibt es ja irgendwas auf der anderen Seite, ne? Nicht funktional, dysfunktional, Fragezeichen. Wir haben da Störungen wie zum Beispiel das Rett-Syndrom, ja, wo Mädchen gar nicht übers Kindesalter hinauskommen, also wo Menschen wirklich einfach sehr früh sterben oder ein Leben lang Pflege brauchen. Ne? Also das einfach einmal kurz am Rande, wenn mal wieder das Thema aufkommt, alle wollen Autismus haben, Autismus ist so cool. Nee, nicht unbedingt. So. Und im Autismus-Spektrum ist ganz schön viel drin, was auch echt sehr belastend ist. Ne? Also nicht, dass Hochfunktionalität nicht belastend wäre. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich trinke einen Schluck. So, und jetzt reiße ich mit euch noch ganz kurz das Thema Trauma und PTBS an. Aber an der Stelle einfach schon mal der Verweis, wir haben im Podcast sehr, sehr viele Folgen, auch reine Folgen nur um das Thema PTBS, komplexe PTBS und so weiter. Das heißt, wenn ihr da mehr zu wissen wollt, hüpft gerne in die Folgen rein. Ich verlinke euch die in den Shownotes, dann geht's da weiter. Ja? Deswegen hier nur in Kürze. Ein Trauma an sich ist erstmal, ihr merkt schon, man kann hier ganz, ganz viel zu sagen, wie sage ich es denn kurz? Es gibt ein Ereignis, ein einschneidendes Ereignis im Leben, das so schwerwiegend war, dass es mich in meinem Leben verändert hat. Da sprechen wir dann von einem Monotrauma, einem Ereignis, das groß war, schwerwiegend war, was eine psychische, seelische Verletzung hervorgerufen hat und was bei mir dann ein Leben lang oder zumindest aktuell und vielleicht für längere Zeit Symptome hervorruft, wie zum Beispiel Flashbacks, Vermeidung, Hyperarousal, also so ein dauerhaftes Gefühl von bedroht sein und die ganze Zeit auf Hab 8 sein müssen. Ne? Und wir können noch unterscheiden, bei dem Monotrauma haben wir eben auch die komplexen Traumata, wo eben nicht nur einmal was passiert, sondern immer wieder, wie zum Beispiel bei Missbrauch in der Kindheit und Jugend, wo es häufiger passiert durch Bezugspersonen und so weiter. Dann haben wir meistens eher eine komplexe PTBS, die nochmal ein paar mehr Symptome hat, ergänzend zur PTBS. So, und damit lasse ich es hier erstmal stehen, sonst wird die Folge gigantisch groß. Was möchte ich mit euch eigentlich in dieser Folge, nachdem wir jetzt einmal benannt haben, wie die Bilder an sich ausschauen? Ich möchte mir mit euch anschauen das Thema Ähnlichkeiten. Also wo sind die drei Diagnosen eigentlich ähnlich? Wir haben das Thema Aufmerksamkeit und Konzentration. Und okay, ich mache noch einen Schritt zurück, sorry. Warum schaue ich mir die Ähnlichkeiten mit euch an? Weil ich immer wieder Fragen bekomme mit, hey Mai, ich bin mir gar nicht so sicher, habe ich jetzt eine PDBS oder habe ich ADHS? So, ich habe Konzentrationsstörungen, aber die hat ja ADHS und die hat die PDBS auch. Und deswegen mag ich mir mit euch so ein paar Überschneidungen anschauen, die ähnlich aussehen, aber wo man, wenn man ein bisschen näher hinschaut, man vielleicht ein paar mehr Begründungen oder aha, da kommt's her, finden kann. So, und dann starten wir mit dem Thema Aufmerksamkeit und Konzentration. Ich habe gerade schon gespoilert. ADHS hat das sehr stark, zum Beispiel durch Ablenkung im Außen. Also, dass Menschen sich nicht konzentrieren können mit ADHS, weil sie schnell von äußeren Reizen abgelenkt werden. Da ist ein Geräusch, da liegt irgendwas rum und plötzlich mache ich was ganz anderes. Genauso kann die Aufmerksamkeit aber durch Inneres auch abgelenkt werden. Das ist für viele so das Fiese, wenn man sich von seinen eigenen Gedanken ablenken lässt und dann plötzlich irgendwas ganz anderes denkt, obwohl man eigentlich gerade was anderes tun wollte. Was auffällig ist bei ADHS, ist, dass die Aufmerksamkeit oft interessengesteuert ist. Das heißt, für manche Themen, für die ich mich sehr interessiere, da kann ich total die Aufmerksamkeit reinstecken und andere Sachen, die mich gar nicht interessieren, die mir voll schwer fallen, boah, da kann ich mich noch so doll hinprügeln, das klappt nicht. Also wir haben hier eine starke Steuerung auch durchs Belohnungssystem, da lest ihr wahrscheinlich immer mal was zum Thema Dopamin, ne, so Belohnungssystem. Da ist das ADHS-Gehirn sehr hinten dran, sich immer wieder Belohnung und Dopamin zu holen. Im Gegensatz dazu, wenn wir Aufmerksamkeit und Konzentrationsstörung aufgrund von Traumata haben, kann es zum Beispiel tatsächlich ganz banal über den Körper sein, zum Beispiel aufgrund von Schlafstörungen. Wer das kennt, wer schon mal länger nicht gut oder wenig geschlafen hat, merkt, boah, wenn ich wenig schlafe, dann kann ich mich schlechter konzentrieren. Wir können das Aufmerksamkeitsthema auch haben aufgrund der Hypervigilanz, ne, diesem Hyperarousal, dieses dauerhaft irgendwie auf Hab 8 sein, ne, wenn ich die ganze Zeit mein Umfeld scannen muss, weil ich mich nicht sicher fühle in mir, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, da ist Bedrohung da. Dann ist meine Aufmerksamkeit dauerhaft geteilt. Ich kann nicht diese eine Aufgabe erledigen, weil ein Teil meines Brains damit beschäftigt ist, die Umgebung zu scannen. Und ich werfe noch ein Thema ein, nämlich das Thema Trigger und Vermeidung. Wenn Trauma noch sehr präsent in meinem Leben ist, dann ist wahrscheinlich auch die Triggervermeidung präsent. Dass ich im Außen nicht nur scanne nach Gefahren, sondern potenzielle Sachen auch vermeide und umgehe. Und auch das Vermeiden kostet mich ja Kapazitäten. Also bei Trauma, bei PTBS haben wir es oft, dass das Hirn mit vielen anderen Dingen beschäftigt ist und deswegen oft die Aufmerksamkeit, die Konzentration nicht so da ist. Wie ist es beim Thema beim Thema Autismus? Da haben wir oft das Thema, dass es mit sozialen Faktoren zusammenhängt, dass Aufmerksamkeit grundsätzlich möglich ist, aber wenn Soziales dazukommt, wenn andere Menschen dazukommen, wenn Arbeitsumfeld dazukommt, wenn viele Gespräche um einen herum sind, dass dann das Konzentrieren schwierig ist, unter anderem aufgrund des fehlenden oder des schwachen Reizfilters. Wir haben das Thema Sensorik, so ein sogenannter sensorischer Overload, dass wenn im Außen zu viele Sinne angesprochen werden, irgendwie riecht es hier komisch, Kollegin hat ein Parfüm drauf, das eigentlich gut riecht, aber es ist wieder ein Reiz mehr, dahin klingelt ein Telefon und mein Pulli heute, oh, irgendwie juckt der, ich habe vergessen, ein Schildchen rauszuschneiden und plötzlich bin ich mit sensorischen Empfindungen beschäftigt und habe dann keine Kapas mehr für die Dinge, die ich eigentlich tun sollte. Oder einfach auch das ganz klassische Abtauchen in die eigene Welt. Ne? Also auch hier ADHS und Autismus haben die Kapas und die Möglichkeit, in ein Thema komplett einzutauchen. Ne? Bei ADHS nennt man das dann meistens Hyperfokus und beim Autismus ist das halt so ein Abtauchen in so eine ganz eigene Welt. So, und jetzt merkst du wahrscheinlich auch schon, wie komplex das ist, ne? Dass quasi ein Symptom, was wir uns jetzt mal angeschaut haben, Konzentration und Aufmerksamkeit, bei allen drei Diagnosen vorkommt, aber irgendwie ein bisschen anders, ne? Irgendwie so ein bisschen anderen Hintergrund hat und dass das einfach, ja, nochmal als Einladung, ne, wenn du irgendwie irgendwo Symptome hörst oder auch ein Reel siehst und denkst, ja, das habe ich auch. Oh, habe ich dann jetzt auch ADHS? Das bedeutet es nicht unbedingt, weil Dinge eben auch in unterschiedlichen Diagnosen vorkommen können. Und da ist es dann einfach wichtig, nochmal in die Selbstreflexion zu gehen. Auch, genau, solltest du in Diagnostik gehen wollen oder in der Therapie mit deiner Therapeutin, deinem Therapeuten besprechen, ne, dass man sich die Sachen nochmal genauer anschaut. Und jetzt mag ich von dem Beispiel einmal rüberhüpfen zum Thema Komorbiditäten. Ja, also das Thema, wie häufig tauchen Diagnosen eigentlich zusammen miteinander auf. Ich habe schon gesagt, dass ich eigentlich in der Folge so wenig Zahlen wie möglich nutzen möchte. Hier an der Stelle finde ich es aber nochmal sehr spannend, um das auch nochmal besser zu verstehen. Also, ich finde auch wichtig, genau, sorry, heute hüpfen meine Gedanken ein bisschen. Ganz lange, beziehungsweise bis vor kurzem, bis zum ICD-11, waren ADHS und Autismus Ausschlussdiagnosen. Das heißt, man konnte nur ADHS haben oder nur Autismus haben. Und die therapeutische Praxis hat aber schon sehr früh festgestellt, boah, das ist aber Banane, das stimmt so nicht. Und haben dann so ein Hilfsmittel entwickelt und haben gesagt, okay, dann diagnostizieren wir das, was das Leitbild ist, also das, woran der Mensch am meisten leidet. Und dann ist es quasi ADHS mit autistischen Zügen oder Autismus mit ADHS-Zügen. Und erst seit dem ICD-11 ist es für uns in Deutschland überhaupt möglich, dass man beide Diagnosen zusammenbekommt. Und deswegen, wenn ihr in letzter Zeit mehr und mehr über Menschen gestolpert seid, die diese kombinierte Diagnose haben, also ADHS, so ein Kunstwort kombiniert aus Autismus und ADHS, ne? Also ADHS mit einem U dazwischen, ADHS, dann liegt das nicht daran, dass plötzlich alle ADHS haben, sondern daran, dass ADHS gerade diagnostiziert wird, diagnostiziert werden kann und dass ihr vielleicht auch gerade in einer Bubble seid, in der das gerade mehr auftaucht. Denn Prävalenz, also wie häufig taucht ADHS und Autismus zusammen als Diagnose bei Menschen auf, ist laut aktuellen Zahlen bei 0,5%. Also sehr, sehr wenig eigentlich. Dann nochmal die Frage ADHS-Autismus. Wie häufig tritt das zusammen? Also wie häufig ist das, wenn ein Mensch das eine hat, der dann wohl auch das andere hat? Man geht davon aus, dass ein Drittel der Menschen mit einer Autismusdiagnose auch ADHS haben. Andersherum aber nur 10% der Menschen, die ADHS haben, auch Autismus haben. Ja, also einfach mal so, aha, aha, Zahlen, Zahlen. Dann komme ich nochmal mit einem Zahlenpaket zum Thema ADHS und PTBS. Ist nämlich auch eine Frage, die ich ganz viel gestellt bekommen habe. Boah, ist dieses, meine ganze Hyperaktivität, ist das eigentlich mehr so traumabedingt, ne? Ist das eigentlich Hypervigilanz und eigentlich, ne, so dieses dauerhafte in Bewegung sein müssen und so weiter, dass es ganz schwer ist, das zu unterscheiden. Und tatsächlich ist es so, dass wir eine ein Drittel Komorbidität haben in beide Richtungen. Das heißt, ein Drittel der Menschen, die eine PTBS haben, haben auch eine ADHS. Und andersherum, ein Drittel der Menschen, die ADHS haben, haben eine PTBS. Aha, spannend. Warum? Ja klar, Menschen, die ADHS haben, können genauso traumatisiert sein und Traumasymptome davontragen. Und genauso andersherum, Menschen, die eine PTBS haben, können auch ein ADHS noch hinten dran haben.
Okay, ich krieg die Krise. Einmal kurz eine Stimme aus dem Off. Ich habe gerade 20 Minuten aufgenommen. Gedacht, ich habe aufgenommen, aber ich hatte keinen Ausschlag auf meiner Tonspur. Also, den ganzen letzten Rest nochmal. Ach, so ein Kack. Also, ich hüpfe mit euch in das Thema Diagnose. Also, ich habe jetzt noch drei Notizen habe ich mir noch gemacht. Diagnose ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Mai, soll ich eine Diagnose machen oder nicht? Und es kommt drauf an. Die Frage ist natürlich, wobei soll dir die Diagnose helfen? Ne? Denn die Diagnose ist erstmal nur ein Werkzeug. Sie kann helfen, Therapieplatz zu bekommen. Sie kann helfen, Medikamente zu bekommen. Sie kann helfen, dass du einen Nachteilsausgleich bekommst im Studium, auf Arbeit, einen Behindertenausweis, vielleicht sogar einen Pflegegrad, ja, eine Assistenz. Sie kann dir helfen, die passende Psychoedukation zu finden für dich. Ne? Also wenn du vielleicht dich bisher mit hauptsächlich Trauma-Content beschäftigt hast, wie bei uns hier auf dem Survivor Queen Podcast, aber immer irgendwie dachtest, ja, das passt schon ziemlich gut, aber irgendwie nicht ganz, da fehlt noch was. Und du mittlerweile die Verdachtsdiagnose hast, vielleicht ist da Autismus oder vielleicht ist da ADHS noch dabei. Dann kann es helfen, dass das Bild runder wird und du mit dann der entsprechend anderen Psychoedukation nochmal mehr in die Selbstwirksamkeit kommst, nochmal mehr das Wissen bekommst, was du wirklich brauchst, um die Unterstützung zu erhalten, die du wirklich brauchst. Ne? Und eine Begründung, die ist auch vollkommen legitim beim Thema Diagnose. Ich möchte einfach Klarheit. Ich möchte wissen, ob ich es habe oder nicht. Und ich möchte dieses Impostergefühl nicht mehr haben, dass ich irgendwie dauernd irgendwo Trittbrett fahre und mitlese, aber gar nicht weiß, ob ich es habe oder nicht. Na, auch das absolut legitim. Auf der anderen Seite ist mir aber ganz wichtig zu benennen, Diagnose ist gar nicht so leicht zu bekommen. Also es gibt einfach sehr wenig Diagnosezentren, es gibt wenig DiagnostikerInnen, die Wartezeiten sind, ja ich sag mal, wenn wir kurz sind, 6 Monate, lang eher 2 Jahre. Stigma, Stereotype, es gibt es alles immer noch, auch wenn hoffentlich immer ein bisschen weniger. Es können falsch negative Diagnosen entstehen, ja, dass du eigentlich die Symptome erfüllst, aber die Diagnose nicht bekommst, zum Beispiel, weil du schlecht vorbereitet warst, weil viele glauben, ah ja, ich gehe dann halt einfach zur Diagnostik und bin dann da und dann stellt mir der Mensch schon die richtigen Fragen. So ist eine Diagnostik leider nicht. Ja? Du musst schon gut vorbereitet sein, du musst dich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, mit den Symptomen dich beschäftigt haben, dich im Optimalfall auch schon im Alltag beobachtet haben, dass du klar beantworten und benennen kannst, an welchen Stellen, wann, wie, wo in deinem Leben dir das auffällt und du diese Symptome hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und natürlich kann es auch sein, dass die DiagnostikerInnen nicht auf dem neuesten Stand der Wissenschaft sind, nicht im Blick haben, dass bei Frauen und Mädchen manche Symptome vielleicht ein bisschen anders aussehen oder sie die Frage ein bisschen anders stellen müssen. Und ganz großer Punkt, meistens sind die Diagnosen zum Selbstzahlen. Ne? Wenn du nicht sowieso schon in Therapie bist oder irgendwo angebunden bist, wo du die Diagnose einfach direkt in Anführungsstrichen mitgemacht bekommst, hast du auch erhebliche Kosten. Ne? Ich sag mal, was zwischen 600 und 1200 Euro, je nachdem, ob du nur eins diagnostizieren lässt, nur ADHS, nur Autismus oder beides zusammen. Und an der Stelle einmal ein ganz großes Ausrufezeichen, ganz, ganz wichtig, wenn du eine Diagnostik machst, bitte, bitte habe im Blick, frag auch gerne nach, was sind die Qualifikationen der Person, was bekommst du am Ende? Bekommst du wirklich am Ende einen Fachärztinnenbrief, der hochoffiziell ist mit Brief und Siegel, den du auch einreichen kannst, um zum Beispiel einen Behindertengrad zu beantragen oder ist es nur in Anführungsstrichen ein Screening? Ne? Weil das ist in Anführungsstrichen schlechter. Mit einem Screening kannst du nicht viel machen. Das ist keine Diagnose. So. Also nochmal, eine Diagnose ist erstmal nur ein Werkzeug. Überlege dir, wobei sie dir helfen soll und überlege dir auch gerne, ob die Selbstdiagnose, dein eigener Selbstverdacht schon hilft, schon reicht. Weil man muss nicht immer den vollen Weg gehen und es sich unglaublich schwer machen, wenn du merkst, dir helfen Sachen aus einem der anderen Bereiche. Dann konsumier sie, dann lies Bücher zu ADHS, lies Bücher zu Autismus, lies Bücher zu Trauma, hör Podcasts, so wie diesen hier, geh in Selbsthilfegruppen. Es gibt viele Selbsthilfegruppen, gerade bei ADHS, Autismus oder grundsätzlich Neurodivergenz, wo auch Verdachtsdiagnosen reichen, dass man Teil der Gruppe sein darf. Es gibt Trauma-Selbsthilfegruppen, es gibt bei uns die Survivor Queen, die Survivor King Community. Also es gibt viele Möglichkeiten der Hilfe, der Unterstützung, der Selbstwirksamkeit, die unabhängig von der Diagnose sind. Und prüf das bitte gerne, ob es wirklich eine Diagnose braucht. Und wenn du das Gefühl hast, doch, brauche ich, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und viel Durchhaltevermögen bis das hoffentlich durch ist bei dir. Zwei Themen habe ich noch, die ich noch mit euch machen möchte. Das eine ist ganz kurz, die Frage nach der Heilung. Ich bekomme ganz oft die Frage, Mai, ist das heilbar? Also, ADHS und Autismus spricht man davon, dass beides nicht heilbar ist. Das sind keine Krankheiten im eigentlichen Sinne. Es sind sogenannte Entwicklungsstörungen mit Beginn in Kindheit und Jugend. Ne? Aber ADHS ist sehr gut behandelbar, sowohl über Therapie, also Psychotherapie, Coaching, Selbstmanagementmethoden und auch ganz wichtig, auch medikamentös, ja, also mit Methylphenidat, zum Beispiel Handelsname Ritalin. Ich weiß, da gibt es einige Vorurteile in der Gesellschaft. Ich mag euch aber dazu einladen, da mal euch ein bisschen reinzulesen, ein bisschen offener zu sein. Ich höre von sehr, sehr vielen, gerade Erwachsenen, gerade spätdiagnostizierten Menschen, boah, hätte ich das nur früher gewusst, das hätte mein Leben verändert, hätte ich das viel früher genommen. Es ist wirklich nicht so wild, wie einem das ja teilweise in den Medien suggeriert worden ist, dass Ritalin die Persönlichkeit verändert und so weiter. Ja? Das einmal kurz als kleiner Werbeblock für medikamentöse Behandlung bei ADHS. Unabhängig von der Marke, es kann natürlich auch Elvanse, Medikinet, whatever sein. So, Autismus-Spektrum. Auch nicht heilbar, aber unterstützbar. Wenn ich weiß, ich habe Autismus, dann kann ich mein Leben anders gestalten. Dann kann ich mir anders Hilfe holen. Dann kann ich mir Strukturen und Routinen schaffen und habe auch für mich selber nochmal anders im Blick, ne? Eine andere Ernsthaftigkeit mit mir selber. Okay, ich brauche diese Routinen sonst. Ne? PTBS ist so eine Spanne von es ist eine deutliche Symptomreduktion möglich, bis eben auch eine Heilung möglich. Weil, und hier sind wir nämlich beim Thema Krankheit, PTBS ist tatsächlich eine Krankheit mit Symptomen. Und wenn irgendwann die Symptome nicht mehr da sind oder ein Teil der Symptome, kann es sein, dass ihr dann keine Vollausprägung der PTBS mehr habt. Natürlich bewegt uns das, was wir erlebt haben, vielleicht auch ein Leben lang. Aber hoffentlich reagieren wir nicht mehr so dolle drauf. Dass Trigger nicht mehr so gigantische rote Knöpfe sind, sondern dass das vielleicht so kleine Buttons sind, an denen wir mal vorbeilaufen und merken, ah, oh, nee, den möchte ich gerade nicht drücken lassen, nee. Also manche Sachen sind vielleicht für immer da, aber vielleicht nicht für immer so störend und frustrierend, wie sie es heute noch sind. Und damit kommen wir zu einem kleinen Themenkomplex noch, den ich euch mitgeben mag. Ganz egal, wo ihr gerade steht auf eurer Reise mit Diagnose, mit Verdachtsdiagnose, mit PTBS, Autismus, ADHS. Es gibt 5 Brillen, 5 Bedürfnisbrillen, die ich euch rübergeben mag, die bei allen 3 im Einzelnen, in Kombination, wie auch immer, gut helfen können. Wenn wir das, also wenn wir uns selber in den Blick bekommen, ja, also welches Bedürfnis habe ich, was brauche ich? Vielleicht habt ihr noch nicht so ganz eine Idee, wo ich jetzt hin will. Kategorie Nummer 1, Struktur. Wie ist die Struktur gerade? Brauche ich sie anders? Ja? Autismus und ADHS brauchen meistens sehr viel mehr Struktur. Autismus sehr dolle. ADHS braucht manchmal das Chaos und manchmal die Struktur. PTBS kann gerade am Anfang Struktur helfen und irgendwann aber vielleicht einengend sich anfühlen. Ne? Also brauche ich gerade Struktur? Fragezeichen. Wenn die Antwort nein ist, ist fein. Nummer 2, Regulation. Wir haben schon gehört, dass zum Beispiel bei Autismus, wenn Traumasymptome kicken, dass die Autismus-Symptome verstärkt werden. So, das heißt, ganz grundsätzlich, habe ich Methoden, um mich zu regulieren? Selbstregulation, Koregulation, Fidget-Toys, irgendwas, was mir hilft, mein Nervensystem in Ruhe zu bringen oder zumindest in den grünen Bereich, wo ich wieder denken und agieren kann. Kleine Empfehlung, unser SQS, Moment, ich habe hier einen Anruf. Kleine Empfehlung, wir haben SQS-Übung, ist eine Übungssammlung mit 24 Lieblingsübungen zur Selbstregulation. Könnt ihr euch für kleines Geld bei uns auf unserer Webseite holen und da einfach mal Übungen durchprobieren und schauen, ist da eine Übung dabei, die mir gut tut, die ich in meinen Alltag einbauen möchte. Also Regulation regelmäßig in deinen und euren Alltag mitnehmen. Frage, brauche ich gerade eine Regulation? Frage Nummer 3, wie ist mein Reizmanagement? Ja, alle 3, haben wir schon gehört, haben gerne mal zu offene Reizfilter, beziehungsweise nicht vorhanden oder zu niedrige, wie auch immer man es nennen will. Wie ist es gerade mit den Reizen? Ist mir gerade was zu viel? Brauche ich gerade Oropax, Noise-Canceling-Kopfhörer, einen dunklen Raum, wo ich die Tür zumache und die Jalousien runtermache? Andere Kleidung, die gerade nicht juckt, piekst, sonst was. Ja? Also was kann ich tun, um die Reize, die um mich herum sind, gerade zu reduzieren? Sollte ich das brauchen? Wir haben das Thema Beziehung und Kommunikation. Das ist die Frage Nummer 4. Brauche ich gerade was anderes in Bezug auf Beziehung und Kommunikation? Ne? Autismus, ganz klassisches Beispiel, das ist mir gerade zu viel. Das ist mir gerade zu viel reden. Können wir das gerade runter reduzieren? Zum Beispiel können wir gerade schreiben oder können wir uns auf Ja-Nein-Fragen reduzieren? Oder ich gehe gerade ganz aus der Kommunikation raus. ADHS. Brauche ich gerade mehr Beziehungen? Will ich gerade irgendwie den anderen einfach nur so einmal komplett umarmen und einfach gerade mir ganz, ganz viel Oxytocin abholen? Trauma. Haben wir ja eh das Thema. Trauma und Beziehungen. Gibt es eine ganze Podcast-Folge hierzu. Brauche ich gerade Nähe, brauche ich gerade Distanz? Also das für sich abzuchecken. Was brauche ich gerade in Bezug auf Beziehung, Kommunikation mit anderen Menschen? Und Nummer 5, das Thema Sinn und Selbstbild. Brauche ich gerade etwas, um mich selber ja, besser zu verstehen oder mich einsortieren zu können, einen Sinn hinter meinen Aktivitäten zu haben? Ganz typisches Beispiel, Menschen, die Autismus haben und das erst ganz spät diagnostiziert bekommen haben, dachten gerade bei so Routinen ganz lange, boah, ich bin voll zwanghaft und warum mache ich das immer? Und bei mir beispielsweise morgens, ich brauche mein heißes Wasser. Ich brauche einen halben Liter heißes Wasser zum Trinken, sonst bin ich richtig mäkerig den kompletten Tag. Und ich dachte ganz lange, naja, ist halt so ein Spleen und ich muss mir das halt abgewöhnen. Manchmal geht es halt nicht, dass ich das Wasser habe, weil, keine Ahnung, ich im Urlaub bin, ich woanders bin, ich gründe. So, und sich da selber besser zu verstehen, einen Sinn hinter den eigenen Handlungen, hinter den eigenen Symptomen zu haben, sich selber dann eben auch nicht runtermachen zu müssen, sondern, ah, okay, so bin ich, ja gut, das brauche ich halt. Das macht einen riesen Unterschied, wie wir mit uns selber sind. Na, da sind wir beim Thema milde mit sich selber sein. Anstatt immer wieder sich anzutreiben, zu sagen, ich bin so doof, ich kriege das nicht hin, warum kriegen das alle anderen hin und ich nicht, bla 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 bla. Na? Also, ich mag euch einladen, die Bedürfnisbrille für euch selber immer wieder aufzusetzen. Wie ist es bei mir gerade mit Struktur? Wie ist es bei mir mit Regulation? Wie ist es bei mir mit Reizen? Wie ist es bei mir gerade mit anderen Menschen, Beziehungen, Kommunikation? Und wie ist es gerade bei mir, mit mir selber, einen Sinn zu sehen, mein Selbstbild im Blick zu haben? Und damit ist die Folge doch viel länger geworden, als ich geplant habe. Ich hoffe, du hast trotzdem, ich hoffe, du hast für dich ganz, ganz viel mitnehmen können aus der heutigen Folge. Ich habe versprochen, dass ich dir noch zwei Sachen empfehle, wo du auch mit Videos nochmal weiterschauen kannst. Zwei Sachen. Das, was ich heute erzählt habe, war die Kurzform von einem Webinar, was ich vor ein paar Monaten gehalten habe. Das heißt, das war ein Live-Webinar, wo wir fast 2 Stunden darüber gesprochen haben, wo auch Austausch in der Gruppe passiert ist, also ganz viele Fragen aus dem Publikum, wo du auch einfach nochmal merkst, okay, da geht es nochmal um andere Themen, spannend, okay, anderen geht es auch so. Wenn du dir das Webinar anschauen magst, hol dir total gerne unser Survivor Queen Abo. Die ersten 7 Tage sind kostenlos und wenn du merkst, okay, ich will nur das eine Video sehen, dann meldest du dich einfach wieder vom Abo ab innerhalb der ersten 7 Tage und dann entstehen dir auch keine Kosten. Oder du bleibst einfach drin. Im Abo bekommst du jeden Monat ein neues Live-Webinar, sowie eben zum Thema Trauma, ADHS, Autismus. Gibt es jeden Monat ein Webinar rund um das Thema Trauma und Heilung und Aufarbeitung. Und wenn du das Abo hast, hast du Zugriff auf unsere gesamte Webinar-Bibliothek, wo mittlerweile über 40 Webinar-Aufzeichnungen drin sind. Das heißt, du meldest dich an und hast sofort Zugriff auf alle bisherigen Aufzeichnungen und jeden Monat eine neue. Also, wenn du magst, komm da total gern dazu. Außerdem findet im September 2026, also vom 11. bis zum 13., das ist ein Wochenende, findet das sogenannte Spektrakel statt. Das ist ein ADHS-Autismus-Symposium vom Verein Wohnzimmer Neurodivers. Da wird es ein Wochenende lang Speakings und Workshops geben mit wirklich tollen Menschen, tollen, also wirklich fachlich. Ich habe mir das Programm angeguckt und war so, wow, was wird hier alles abgedeckt? Also wirklich ganz, ganz viel psychologischen PsychotherapeutInnen, Coaches, BeraterInnen, ErgotherapeutInnen, wo es ein Wochenende lang wirklich alle möglichen Themen rund um Neurodiversität, ADHS, Autismus abgedeckt werden. Und ich werde tatsächlich auch dabei sein als Speakerin. Ich freue mich sehr, dass ich da dabei sein darf bei diesem unglaublich krassen Programm. Also auch unabhängig davon, wenn ich nicht Speakerin wäre, ich würde mir das Wochenende auf jeden Fall frei halten und mir das reinziehen. Für alle, die das nach dem Datum jetzt hören, weil wir wissen, dass unsere Folgen auch länger gehört werden, schaut trotzdem gerne auf dem Link in den Shownotes vorbei. Also ich werde euch das Spektrakel in den Shownotes verlinken. Schaut da trotzdem gerne mal vorbei. Ich kann mir vorstellen, dass die Aufzeichnungen auch im Nachhinein zur Verfügung gestellt werden, dass man auch nach September 2026 sich anmelden kann und dann die gesamten Aufzeichnungen bekommt. So, das einmal als Schau- und Hörtipps. Jetzt überlege ich gerade. Ich könnte euch noch so viele Bücher empfehlen, ne? Ich werfe euch noch 2 Bücher rein. Die Welt von Frauen und Mädchen mit Autismus, beziehungsweise das Geschwisterchenbuch dazu, Die Welt von Frauen und Mädchen mit ADHS, beziehungsweise ADS. 2 unglaublich coole Bücher, gerade zum Einstieg, ne? Also die sind wissenschaftlich fundiert von einer Freiburger Forschungsgruppe, aber geschrieben sind sie für Laien, ne? Also cooles Buch, coole Bücher, wenn man einsteigen möchte in die beiden Themen. Wenn ihr aus der Autismus- und ADHS-Welt kommt und euch für das Thema Trauma interessiert und sagt, habe ich das jetzt eigentlich oder nicht, lege ich euch gerne das Buch Bin ich traumatisiert von Verena König ans Herz. super cooles Buch, auch ein super gutes Einstiegsbuch zum Thema Trauma und wie gehe ich jetzt eigentlich damit um. Ich würde euch noch so gerne so viel mehr empfehlen, aber ich mache an der Stelle erstmal einen Punkt. Ich danke dir, ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch für all die Jahre Podcasten. Wir haben jetzt schon wieder Podcast-Geburtstag abgefahren. Die Zeit läuft, wie cool. Überleg gerade, habe ich noch was? Ich freue mich, wenn ihr das Survival Queen Abo abschließt. Wirklich. Es ist wenig Geld. Es ist geringerer als ein Fitnessstudio-Beitrag im Monat. Und dafür bekommt ihr jeden Monat neuen Input. Ihr bekommt Zugriff auf unsere gesamte Webinarbibliothek und unterstützt uns als gemeinnützige Organisation. Denn mit regulären Einnahmen, also mit so monatlichen Abo-Sachen. Ich weiß, wir haben alle ganz viele Abos und müssen alle schauen, wo, wie wir unser Geld hin tun. Aber ich glaube, an der Stelle ist, wenn ihr das Geld über habt, ist euer Geld in sehr, sehr guten Händen, denn ihr tut euch damit jeden Monat was Gutes. Jeden Monat gibt es eine Live-Ladung Psycho-Edukation für euch. Wir als Organisation können mit festem Umsatz planen. Das hilft uns mega. Und irgendeinen Gedanken hatte ich gerade noch. Wo ist er? Er ist verschwunden. Tja, naja, ihr tut Gutes und seid toll. Ach so, da ist er wieder. Und wenn ihr aber merkt, ich würde total gerne das Abo abschließen, ich finde die Webinare total toll, aber ich habe kein Geld und es ist wirklich nicht möglich, dann ist es bei uns immer möglich, über unsere Webseite einfach auf den Eventkalender zu gehen. Ihr könnt euch immer für das letzte Webinar noch quasi einen Monat lang, bevor das nächste startet, euch noch eintragen und im Nachhinein die Aufzeichnung bekommen und auch für die kommenden Webinare. Ihr könnt euch auch quasi einzeln für jedes Webinar anmelden und da könnt ihr einen Preis eurer Wahl zahlen. Also es ist immer eine Preisempfehlung da. Ihr könnt aber immer was anderes anklicken. Ihr könnt für 0 Euro, ihr könnt für symbolische 5 Euro oder welchen Betrag auch immer dabei sein. Ja? Ganz, ganz wichtig, das einfach nochmal zu benennen. Wir haben zwar das Abo-Modell, weil es uns hilft und hoffentlich euch auch, aber die Inhalte sollen nicht hinter einer Paywall versteckt sein. Es können alle immer dabei sein, wenn sie möchten. So, und damit beende ich die heutige Folge. Schön, dass du da warst, schön, dass du bis zum Ende gehört hast, schön, dass es dich gibt. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du mehr zum Thema Trauma, ADHS, Autismus hören willst, lass es mich, lass es uns gern wissen. Schreib uns eine E-Mail an hallo@survivorqueens.de, schreib uns deine Themenwünsche, schreib uns deine spezifischen Wünsche, wenn du sagst, boah, Mai, genau zu dem einen Bereich, erzähl mal ein bisschen mehr. Dann gucken wir mal, ob ich da was zu erzählen, ob ich da nochmal SpeakerInnen zu finde, zu einlade, zu gewinnen kann für unseren Podcast. Wir freuen uns über eure Themenwünsche, um ja den Podcast für euch zu gestalten. Und damit viele liebe Grüße, schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer du das gerade hörst. Ciao. Träume werden wahr und wir tanzen.
schwer es war. Wir sind leuchtende Sterne, unsere Träume. Regenbogenfarben singen und tanzen zaubern.